Hey Lars, wie ist die Lage?
Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. Juli lohnt sich der Blick in den Luftraum des Mercado. Hier könnt ihr im Rahmen der Kunst-Altonale KI-basierte digitale Collagen der Künstlerin Maceo bestaunen. Im Untergeschoss macht derweil Tabu Tindi mit seiner Fotoausstellung Black Faces in White Spaces auf Rassismus aufmerksam und lädt zur Diskussion ein. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Ahoi, Andreas.
Ja, moin, Lars.
Lieber Andreas, die parlamentarische Sommerpause steht kurz bevor. Gehst du auf dem Zahnfleisch oder springst du vital in die Sommerferien rein? Wie ist also die Lage bei dir?
Die Lage ist schon durchaus angespannt, weil wir wirklich jetzt auch noch viele Themen auf dem Zettel haben. Auch wirklich herausgefordert sind, auch durch die vielen Krisensituationen. Und wir merken auch eben, dass durch den Streit auch mit dem Bund über das Thema Geld im Moment auch bei uns die Lage gerade enger wird. Also insofern, von Ferienlaune ist hier bei mir noch nicht viel zu sehen.
Was möchtest du denn noch vor deinen eigenen Ferien abschließen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so, da gibt es noch eine Akte und die muss ich noch durcharbeiten, unterschreiben oder was auch immer?
Also das ist noch eine ganze Menge. Wir haben auch noch Themen, die auch noch durch die Bürgerschaft müssen. Natürlich, ganz wichtig, ich sitze gerade jetzt in meinem Büro am Gänsemarkt. Wir sind ja dabei, auch unsere Behörde zurückzukaufen. Der Notartermin war schon, aber die Bürgerschaft muss final noch zustimmen. Das will ich unbedingt auch noch vor der Sommerpause erledigt haben, dass wir sozusagen dieser Immobilienspekulation aus CDU-Senatszeiten da ein bisschen in die richtige Richtung den Rückwärtsgang einschalten. Und insofern ist das, was wir noch vor uns haben. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir diese Themen, die wir auch noch auf dem Zettel haben, vor der Sommerpause auch noch gut abwickeln können.
Wie siehst du denn, du hast ja die Bundesebene gerade schon angesprochen, die Koalition scheint heillos zerstritten. Hier in Hamburg ist pure Harmonie. Fährst du möglicherweise mit Agnes Jarks zusammen in Urlaub oder wie sieht es gerade so im Inneren der Koalition aus?
Also ich muss sagen, auf Senatsebene verstehen wir uns wirklich gut. Zwar menschlich gut und auch fachlich finden wir auch bei unterschiedlichen Auffassungen immer auch gute Lösungen. Das ist durchaus auf der Ebene auch der Abgeordneten immer auch mal Themen gibt oder der Parteien, wo es auch mal ein bisschen hakt, ist das eine. Aber ich glaube, dass ein Senat auch wie ein Team agiert, das ist, glaube ich, auch eine gute Nachricht. Und das würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, wenn das im Bundeskabinett ein bisschen stärker der Fall wäre. Also auch da gilt irgendwie, von Hamburg lernen ist keine schlechte Erfahrung.
Jetzt hast du noch nicht ganz konkret geantwortet, ob du mit Agnes in Urlaub fährst. Dann frage ich mal anders, weil mit Agnes stehst du dir ja sehr nah. Es gab das berühmte A-Team, als ihr beide Fraktionschefs wart in der Bürgerschaft. Mit wem könntest du dir denn noch einen Urlaub vorstellen aus der grünen Fraktion oder dem Teil des Senats?
Also, ne, wie gesagt, wir haben mit Agnes natürlich auch aufgrund der vorherigen gemeinsamen Zusammenarbeit ist das schon sehr freundschaftlich, aber auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Senat funktioniert das gut und wir haben immer mal wieder auch Anlässe, wo man dann auch mal mehr Zeit miteinander verbringt. Also das kann man sich schon auch gut vorstellen. Aber ich sag auch, in den Ferien ist es auch ganz gut, wenn der Papa ein bisschen mehr zu Hause ist, wenn auch mehr mit der Familie stattfindet, wenn dann wieder auch in den Ferien Urlaub mit den Kollegen wäre ein bisschen, glaube ich, too heavy und würde im Familienrat auf Widerstand stoßen.
Aber du wirst ja, wenn du tatsächlich erstmal zu Hause bist und dich um die Kinder kümmerst, dann wirst du ja zumindest mal am Blumenthal regelmäßig in Volksdorf treffen.
Genau, das ist in der Tat so. Die sehe ich ja vor allem auch beim Basketball. Die war jetzt ja auch Basketballtrainerin unserer kleinen Tochter, was auch eine total nette Geschichte gewesen ist. Insofern haben wir uns dann viel am Spielfeldrand gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Fahrradtouren auch vor, in der ersten Ferienhälfte. Ich will zum Beispiel unbedingt mal mit dem 49-Euro-Ticket nach Stettin fahren, denn das ist die längste 49-Euro-Ticket-Strecke, die man hier im Norden machen kann und dann sogar in die Nachbarstadt in Polen. Das finde ich eine super spannende Geschichte. Und das habe ich mir eigentlich für die ersten Ferienhälfte mal vorgenommen, das auch mit einem 49-Euro-Ticket zu machen.
Bist du eigentlich ein Kartenschreiber? Also kann ich erwarten, dass du mir aus Stettin dann eine Postkarte schreibst? Oder bist du eher jemand, der dann so auf Instagram mal ein Selfie von der Altstadt präsentiert?
Glaube ich eher Letzteres. Und aber du weißt ja, ich schicke dir auch mal gerne eine WhatsApp-Nachricht aus dem Urlaub. Und ja. Insofern hat sich das digitale Kartenwesen bei mir auch schon sehr weit verbreitet.
Du bist letzte Woche bist du zu Gast gewesen bei unserem Endclub, unserer Nachhaltigkeitsveranstaltung im wunderschönen Kulturhaus in Eidelstedt. Da haben wir auch eine Vertreterin der letzten Generation auf der Bühne gehabt, die dort die Möglichkeit gehabt hat, sich mal in 7-8 Minuten impulsartig auszudrücken und die Positionen darzulegen. Was hat die Rede mit dir gemacht?
Also es hat mich schon beeindruckt und ich habe ja auch eine Tochter, die gerade 18 ist, also sozusagen sehe dann auch immer bei den jungen Leuten, die jetzt in der letzten Generation auch da Verantwortung übernehmen, dass das auch für die emotional eine totale Herausforderung ist. Und ich finde, das hat man ein bisschen auch gespürt, was die umtreibt und dass die sich ganz große Sorgen machen um die Welt, um die ihre eigene Zukunft. Insofern das sozusagen beeindruckt mich schon. Und trotzdem, was mich an der Stelle ein bisschen besorgt, ist, dass die klimapolitischen Ziele so absolut gesetzt werden, dass die Frage, mit welchen demokratischen Mitteln wir richtige Klimaschutzziele erreichen, dass das ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und wir können nicht, dürfen nicht Klimaschutz gegen Demokratie gegeneinander ausspielen. Und das, finde ich, ist gerade in einer Zeit wichtig, wo diese Gesellschaft mit ganz vielen Zentrifugalkräften überall zu tun hat. Es driftet überall auseinander. Und deshalb müssen wir als Kräfte hier in der Mitte auch dafür sorgen, dass wir ambitionierten Klimaschutz machen, aber mit demokratischen Mitteln. Das heißt, demokratische Mehrheiten dafür gewinnen. Und das ist etwas, was mir bei der letzten Generation wirklich zu kurz kommt. Sozusagen mit anderen den Willen aufzwingen, wird es nicht gelingen, diesen Weg auch konsensual in dieser Gesellschaft zu beschreiten.
Der Protest der letzten Generation richtet sich ja eben nicht nur gegen die Politik, sondern auch gegen die Wirtschaft. Siehst du da tatsächlich genügend Bereitschaft, möglicherweise auf kommerzielle Ziele zu verzichten, um dann eben auch diese geforderten Umsetzungen auch sehr schnell und zeitnah tatsächlich mal nach vorne zu bringen? Siehst du da genügend Bereitschaft oder kann die Politik da einfach auch gar keinen Einfluss drauf nehmen?
Doch, sie muss Wege aufzeigen. Sie muss auch, und das ist ja was ich im Moment jetzt auch im Rahmen unseres Konzerns Hamburg, also unsere öffentlichen Unternehmen, ja auch versuche vorzuleben, dass wir sagen, wir sind in der Lage, mit unseren öffentlichen Unternehmen Vorbild zu sein, auch für die Privatwirtschaft, zu sagen, es ist mit wirtschaftlichen Mitteln möglich, mehr Klimaschutz zu erreichen und auch Klimaneutralität anzustreben. Wir wollen ja mit den öffentlichen Unternehmen Klimaneutralität nicht erst 2045, sondern bis spätestens 2040 erreichen. Und am Schluss muss es darum gehen, die ins Boot zu holen, die private Wirtschaft, ihnen auch aufzuzeigen, dass nicht alles nur mit Verboten und staatlicher Förderung funktioniert, sondern dass wir auch, dass Klimaschutz ein Business Case werden muss. Und nur dann wird es uns gelingen, das private Kapital, Milliarden, Billionen, die in der Welt unterwegs sind, auf dieses Ziel zu fokussieren. Wir müssen das private Kapital nutzen. Allein mit öffentlichem Geld wird es uns nicht gelingen, den Klimaschutz zu realisieren.
Die Klimakrise schlägt ja voll durch, teilweise aber ja auch in schönen Temperaturen. Wo suchst du dir denn jetzt gerade Abkühlung? Sitzt du in Zoom-Meetings dann vielleicht doch in Badehose in der Finanzbehörde und hast obenrum nur Hemd und Jackett? Oder stellst du dich vor den Kühlschrank? Was sind denn so deine Kühltipps?
Also es ist Gott sei Dank, weil es ja hier auch ein sehr altes Gebäude ist, mit dicken Wänden, deswegen ist es hier durchaus auch, gibt es kühle Ecken hier auch in der Finanzbehörde, das ist sehr angenehm, also insofern muss ich hier nicht in Shorts rumlaufen, das geht dann auch so und zu Hause, bin ja durchaus auch im Homeoffice dann auch anzutreffen, kriegen wir das auch meistens mit angemessener Kleidung hin, sodass ich auch da nicht in Shorts rumlaufen muss, aber kühle Ecken sind natürlich willkommen, aber ich merke natürlich auch, dass bei uns, ne, wir haben jetzt einfach aufgehört, den Rasen bei uns zu bewässern. Da ist von Rasen nichts mehr zu sehen. Das ist jetzt irgendwie eine gelbbraune Steppe, unser Rasen geworden. Und deswegen diese ganzen Klimaveränderungen, die merken wir überall. Und insofern ist das etwas, wo ich quasi morgens beim Frühstück aus dem Fenster schaue und sage, okay, es ist bei uns angekommen. Und wir müssen uns leiten lassen davon, dass jeder an seiner Stelle jeden Tag auch gucken kann, was zum Klimaschutz beitragen kann und auch der Klimaanpassung. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir auch die Frage, wie resilient wir als Stadtgesellschaft aufgestellt sind im Hinblick auf Klimaanpassung, das muss eigentlich eine genauso große Herausforderung für uns alle sein.
Das Klima zum Besten ist auch gerade im Hafen nicht, ne? Also die Containerumschläge gehen zurück und so weiter. Aber der Deal mit der chinesischen Reederei Cosco ist vollzogen worden, die am Terminal Toller Ort mit eingestiegen sind. Normalerweise gibt es bei so Milliardenprojekten dann immer ganz viele Gratulationsmails und Bekundungen und Jubel, Instagram-Posts. Da ist der komplette Senat sehr ruhig geblieben. Drück doch mal deine Freude jetzt mal aus.
Ja, ich bin wirklich erfreut und auch erleichtert, denn es war ein sehr quälender Weg dahin. Es haben ganz viele Leute aus Deutschland sich aufgespielt, als Hafenexperten. Markus Söder setzt sich bei Lanz hin und sagt, hier wird der Hamburger Hafen verkauft. Das war mitnichten der Fall. Es ging um eine Kapitalbeteiligung bei einer Terminal-Betreibergesellschaft. Insofern haben hier ganz viele versucht, zu Lasten des Hamburger Hafens populistisch irgendwie auf Stimmenfang zu gehen. Das war sehr ärgerlich. Und jetzt werfen wir den Blick nach vorn. Es ist gut, dass das über die Bühne gegangen ist und es ist ein Zeichen, dass wir mehr Kooperation im Hafen brauchen, um den Hafen zu sichern, um Ladung zu sichern und die Zukunftsinvestitionen im Hamburger Hafen zu sichern. Und insofern hoffe ich, dass das nicht die letzte Kooperationsthematik ist, mit der wir uns im Hafen beschäftigen.
Wir kommen zum Schluss zu unserer neuen Kategorie.
Nice oder Scheiß.
Du darfst jetzt mal sagen, was dich in den letzten Tagen besonders aufgeregt hat oder besonders erfreut hat.
Also mich hat in der Tat erfreut, dass bei uns zu Hause unsere Photovoltaikanlage jetzt endlich fertig geworden ist und jetzt auch betriebsbereit ist. Und ich mich sehr freue, dass ich da einen kleinen Teil auch selber jetzt zum Klimaschutz beitragen kann. Wärmepumpe haben wir schon, weil es ein neues Haus ist. Die Photovoltaikanlage kommt jetzt dazu. Das ist eine Sache, die, wo ich selber merke, yes, das macht mich zufrieden. Also das ist auf der Kategorie nice auf jeden Fall dabei. Und insofern sehr positiv. Also Sachen, wo ich jetzt sage, Scheiß, habe ich tatsächlich irgendwie jetzt in dieser Woche nicht, sondern irgendwie bei meinen Themen bin ich vorangekommen. Naja, gut, vielleicht kann ich mal sagen, dass das, es gibt eigentlich jeden Tag etwas, wo ich mich über Christian Lindner ärgere, weil der tatsächlich in einer Art und Weise im Moment mit Ländern und Kommunen umgeht, was ich nicht mehr nice bezeichnen kann, sondern eher die andere Kategorie. Also das ist tatsächlich eher in die Negativkategorie. Also sozusagen immer wieder Vorstöße, wo man sagt, das ist nicht Fair Play, sondern das Gegenteil davon. Oder um selber mit Christian Lindner zu sprechen, zurück in die Montagehalle, die Vorstöße aus seinem Haus. Und da fallen mir jede Woche viele Dinge ein und auch diese Woche leider.
Drückst du denn deinen Ärger auch mal aus? Auch du hast ja gesagt, du schreibst mir immer mal eine WhatsApp. Schreibst du ihm auch eine WhatsApp oder muss das dann immer förmlich per Brief sein oder dauert dann 3 Tage?
Nein, wir nutzen auch alle Kommunikationswege miteinander. Formelle und informelle und er weiß auch, dass ich da nicht nur ein Fan bin davon, obwohl ich natürlich auch hier Interesse daran habe, dass die Ampel gelingt, aber wir brauchen eben da auch einen Finanzminister, der nicht nur sagt, was nicht geht, und das tut er jeden Tag und zwar reichlich, sondern auch Wege aufzeigt, wie Sachen gelingen können. Und ich glaube, die Ampel muss dringend wieder auf die Erfolgsspur und sie muss sozusagen auch Probleme wegschaffen, lösen, Lösungen anbieten und mit Verweigerungshaltung, Stichwort Industriestrompreis zum Beispiel, mit Verweigerungshaltung allein bringt man ein Land nicht nach vorn. Und das ist mein Wunsch, dass Christian Lindner sich da mal einen Ruck gibt. Und ich glaube, am Schluss auch für die FDP ist diese überall die immer diese Neinsagehaltung für die FDP auch kein guter Weg, um nachher sicher über der 5%-Hürde zu bleiben.
Lieber Andreas, wie immer war es sehr unterhaltsam, informativ und auch kritisch. Und das wünschen wir uns natürlich immer wieder in diesen Gesprächen. Insofern darf ich dich jetzt in deinen wohlverdienten Urlaub entlassen und sage herzlichen Dank und Ahoi.
Ahoi, vielen Dank, alles Gute.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.